Formula Bro, Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.
Da sind wir wieder. Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zur Formula Bro. Ich bin, wie es gewohnt seid, der Bene. Und an meiner Seite, wie ihr es auch schon von der letzten Folge gewohnt seid, sitzt der Michi mal wieder. Michi, ich grüße und begrüße dich. Hallo und Servus in die Schweiz. Wie geht's? Wie steht's?
Servus aus der Schweiz. Mir geht's super. Hatte eine gute Woche mit Mittwoch, Donnerstag, Freitag Formel 1. Und dann heute Wochenstart aufzustehen. Oh, ist Montag, aber hey, es ist Race Week. Und Montag bei der ersten Race Week, da muss es einem einfach nur gut gehen.
Die Zeit vergeht immer schneller dahingehend. Was haben wir heute vor? Wir machen heute die große Testanalyse. Was war so los in Bahrain eine Woche bevor es losgeht? Schauen wir uns mal genauer sämtliche Teams und so weiter und so fort an. Bevor wir das tun, wollen wir auch ein bisschen zurückblicken, aber ein bisschen weiter zurückblicken. Michi, weißt du denn, was vor 17 Jahren war? Hast du es auch gelesen und gesehen? Und kannst du dich erinnern vor allem?
Ich habe nichts gelesen vor 17 Jahren. Was war heute vor 17 Jahren? Was ist für ein Jahr?
Heute vor 17 Jahren war 2007.
2007. Ja, es war die Saison, wo Kimi Weltmeister wurde. Das weiß ich natürlich. Aber ansonsten keine Chance.
Heute vor 17 Jahren wurde eins der scheußlichsten Formel-1-Autos der ganzen Geschichte in meinen Augen enthüllt.
War das der Honda?
Genau, dieser eher Erdkugel-Honda, um es mal so zu sagen. War ja damals der Hintergrund, dass BAR sich als Zigarettensponsor zurückziehen musste, dass ja damals alle aus der Formel 1 vertrieben wurden. Und damals konnte man sich seinen Namen auf der Erdkugel erkaufen. Und so hat man bei Honda versucht, ein bisschen Geld zu sammeln. Und man wollte ja auf neue, innovative Technologien umschwenken und. Rauskam ein sehr langsames und sehr, sehr scheußliches Auto. Für alle, die es nicht gesehen haben, googelt euch mal den Honda von 2007 mit Jenson Button und Rubens Barrichello damals als Fahrer. Eieiei, mit das Auto. Ja, Geschmäcker sind verschieden, aber ich glaube, da sind sich alle Formel 1-Fans einig, das war damals nicht schön anzusehen. Aber gut, nachdem sie so langsam waren, waren sie auch nicht wirklich viel im World Feed, also von daher halb so wild. So, wir haben uns in der letzten Folge die Formel 2 angeschaut. Falls ihr die Folge verpasst habt, gerne mal auf unseren Social Medias beziehungsweise auf unseren Streaming-Plattformen danach suchen, nochmal schnell anhören. Sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Zwitten wir uns schon der Königsklasse. Michi, die Tests standen an, sprich, es wird spannend, es wird langsam ernst. Und da gleich die Frage vorweg. Die Präsentationen liefen eigentlich wie erwartet. Also, dass es keine großen Live-Launches mehr gibt und so weiter und so fort, wie das früher war, dass sich da kein Team so richtig vorher in die Karten blicken lassen will. Normal. Man hat auf den Bildern auch schon gesehen, da wurde sehr viel geschwärzt, auch sehr viel bearbeitet. Bei McLaren zum Beispiel hatte man 4 verschiedene Unterböden in einem Bild, wo man sagt, das geht gar nicht. Für alle, die da recht aufmerksam drauf geschaut haben. Was nicht geschwärzt wurde, Red Bull macht mal wieder ein bisschen was anderes. Nimm da so eine alte Mercedes-Idee so ein bisschen auf. Michi, um was geht's denn genau? Was hat denn Adrian Newey da aus der Schublade gezaubert?
Ja, ich finde es unglaublich, was da passiert ist. Man kennt es, jeder Formel 1-Fan, dem sagt das Wort Zero-Pots etwas. Sind die Seitenkästen, die Mercedes 2022 in die Formel 1 gebracht hat, mit diesen Querschlitzen. Normalerweise hat man ja den Sidepod seitlich aufgebaut, da ist ein Schlitz drin, der quer durchgeht, und da hat Mercedes den mal nach unten gemacht, also horizontal, nee, vertikal, nee, horizontal, nee, vertikal. Vertikal ist oben nach unten. Und hat da ein neues Konzept ausprobiert und man war da eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass das was Gutes ist und hat dann, glaube ich, schon im Monaco GP 2022 dieses Zero-Pod-Konzept komplett über den Haufen geworfen. Ja, das sei nicht das Richtige, man habe hier aufs falsche Pferd gesetzt. Dementsprechend sind alle Teams mit dem normalen Sidepod gefahren und ja, jetzt auf die Saison 2024 hat Adrian Newey entschieden, hey, wir bauen diesen Zero-Pod einfach an den Red Bull ran. Und ich weiß nicht, wie verarscht man sich bei Mercedes vorkommen muss. Ich weiß, die werden das überspielen und alles, aber die müssen sich so übel verarscht vorkommen, wenn Adrian Newey kommt, sagt, wir machen das und wenn es jetzt noch funktioniert, was ich davon ausgehe, dann wird man sich bei Mercedes ganz, ganz, ganz übel den Kopf zerbrechen. Wieso bringt Red Bull das hin, was wir nicht hinbringen?
Das ist eine spannende Frage. Da werden wir auch gleich eingehen, was so die Tests dazu sagen, ob das bei Red Bull funktioniert hat. Mich hat schon überrascht, dass sie was anderes machen. Also ich hatte schon, also klar, dass Red Bull viele kopieren werden, dass die Autos immer ähnlicher werden, dahingehend, das wundert jetzt nicht. Dass sie aber so einen Schritt gehen und sagen, gut, wir machen jetzt was komplett Neues, ist schon auch ein bisschen ein Risiko dahinter, dass man sagt, weil man hatte ja dann eine gewisse Vormachtstellung, klar, die anderen haben aufgeholt, aber damit, das könnte dich ja doch rein theoretisch auch gleich mal zwei Schritte nach hinten werfen, wenn es nicht funktioniert. Oder ist der Red Bull einfach so stark, dass man sagt, die können sich auch einfach mal in der Aerodynamik ein bisschen in die falsche Kiste greifen oder vergreifen, die sind immer noch vorne dabei.
Ich glaube nicht, dass Red Bull so gut ist, sondern ich glaube, Adrian Newey ist einfach so gut. Und wenn Adrian Newey zu Christian Horner oder zu Helmut Marko geht und sagt, hey, ich habe eine Idee, wie wir dieses Zero-Pod-Konzept machen können, dass es funktioniert, dann vertrauen die ihm. Die werden sagen, hey, wenn Adrian das sagt, der wird was wissen. Und ein bisschen, um vorzugreifen, wenn man sich die Tests angeschaut hat, es ist sicher nicht so, dass dieses System hinten und vorne nicht funktioniert. Also ich glaube, Adrian Newey hat es hingebracht und bin sehr gespannt, was Red Bull mit diesem Zero-Pod-Konzept bringen will. Vor allem mit dem Wissen, dass Red Bull in Suzuka, ganz wichtig, Suzuka diese Saison, glaube ich, das vierte Saisonrennen, nicht erst im Oktober, noch eine aggressivere Variante bringen wollen mit noch weniger Sidepod und noch beschnittener. Also unglaublich, was die da liefern und ich bin verdammt gespannt, was Adrian Newey hier wieder aus seinem Ärmel zaubert. Das ist Spitzenklasse, was der Typ liefert.
Bei Mercedes werden die Köpfe rauchen, gerade wenn das funktioniert. Schauen wir mal, wenn wir Suzuka besprechen, ob das aufgegangen ist oder nicht. Da kannst du dir gleich mal eine Erinnerung irgendwo hinschreiben, die dann da aufploppt. Wo fangen wir an? Wir fangen da an, wo Red Bull sicherlich Licht sein möchte, nicht am Ende des Feldes. Wer will da schon sein? Ende des Feldes war letztes Jahr Haas. Reifenfresser bekannt, jetzt gab es einen neuen Teamchef, Günther Steiner ja nicht mehr am Start, dahingehend noch eine kleine News, RTL hat ja 7 oder 8 Rennen im Free TV im deutschen Fernsehen, wo Günther Steiner als Experte dabei sein wird. Also ich bin, obwohl ich Sky bezahle, dazu geneigt, da mal reinzuseppen, sage ich, wie es ist, könnte, also ich erhoffe mir von Günther Steiner, dass ich nicht nur ein Expertengelaber, sondern der ist frisch aus der Formel 1 raus aus der ganzen Fahrerlager-Geschichte. Da müssen die Hintergrundstories kommen. Der Aufruf von uns, falls Günther Steiner das hört, haha. Erzähl mal, wie es so läuft.
Also ich muss auch sagen, auch ich als Schweizer, ich glaube, ich werde wirklich da vom Schweizer Fernseher mal weggehen und bei RTL einschalten, Günther Steiner. Ich glaube, wir werden beides haben. Du hast recht, sicher Experte, der wird wissen, aber ich denke mal, ein bisschen Günther Steiner Jokes und so werden wir doch auch erleben. Kommen wir auf die Testzeit von Haas ein bisschen drauf ein. Wie war es eben? Man muss jetzt doch kurz ein bisschen halt für die Zuschauer, die Tests vielleicht nicht so gut kennen wie wir. Es geht morgens um 8 Uhr los. Es wird gefahren bis 17 Uhr. Wenn Haas um 8.30 Uhr morgens auf Platz 1 steht mit einer super Zeit, heißt das noch nichts. Die Track Temperature spielt da eine Rolle und man muss wirklich auch sagen, die Reifen, alle hatten andere Reifen dabei. Man weiß nicht, wie viel Benzin drin ist. Man bekommt keine Teamradio. Also auch das, was wir heute erzählen, das ist einfach so, was wir aus den Medien oder auch ein bisschen selber von den Formel-1-Tests gesehen haben. Hängt uns am nächsten Wochenende nicht auf, wenn wir sagen, heute Ferrari wird brutal abliefern und sie werden es nicht. Wir können es natürlich auch nicht ganz sagen. Was mir bei Haas sicher aufgefallen ist, über alle drei Tage, man hat die meisten Runden hingelegt. 441 Runden, sicher sehr, sehr wichtig für sie. Man hat keine technischen Defekte gehabt, wo ich ja noch drüber gejoked habe in der letzten Folge, dass Haas ihr Auto irgendwann abstellen muss. Nichts passiert, sicher mal sehr wichtig. Trotzdem muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Haas das schwächste Auto hat, Stand heute. Das sind jetzt nicht nur Aussagen von mir, das konnte man den Medien entnehmen. Und wenn man auf die Datenanalysen schaut, wenn ich von diesen Datenanalysen reden werde, geht es da vor allem um die Rennpace. Da muss man davon ausgehen, dass Haas im Moment abgeschlagen letzter ist mit gut 1,6 Sekunden Rückstand auf Red Bull auf eine Runde. Und das viel Zeit. Und auch die Fahrer haben das gesagt, der neue Teamchef auch, es wird Zeit brauchen. Und da gehe ich schon auch davon aus und auf Haas würde ich jetzt im ersten Rennen kein Geld wetten.
Das gehe ich so mit. Die Aussage auch hier mit der Rennpace kann man ja auch gleich vorweg sagen, alles mit Vorsicht zu genießen. Auch hier, wir wissen nicht, wer ist wie viel gefahren, wie viele Runden am Stück, wie alt waren die Reifen, die verschiedenen Tageszeiten spielen damit rein. Alles ein bisschen schwer, aber ja, das konnte man so rausnehmen, dass sie in der Rennpace immer noch Probleme haben, auch wenn es mit den Reifen wohl ein bisschen besser geht, was man so von auch aus zwischen den Zeilen bei den Fahrern rauslesen konnte, dass es etwas langlebiger ist. Was mir bei Haas eher Sorgen macht, wobei auch natürlich die Aussage mit Vorsicht zu genießen ist, wenn du dir die kombinierte schnellste Runde anschaust, da ist Hülkenberg auf 13 und Magnussen ist auf 20. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man da ähnlich wie bei Sauber, auf die wir dann als nächstes Team kommen, naja, vielleicht auch am Ende, am letzten Tag, so eine kleine Qualifying-Sim mal anfängt und einfach mal schaut, wie weit würde ich denn nach vorne kommen, weil gerade ein Hülkenberg hat es ja letztes Jahr doch für den einen oder anderen glorreichen Moment geschafft und den Q3 so richtig vom Hocker gerissen hat mich das jetzt noch nicht, was ich von ihnen auf einer schnellen Runde gesehen habe, inklusive eben mit der Rennpace. Wieder ein schwieriges Jahr für Haas werden, Stand jetzt.
Ich denke, gerade eben auf diese schnellsten Runden muss man auch wieder sagen, nehmen zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade von Alpine, die hatten weder C4 noch C5 Reifen dabei. Die haben gar keine von diesen Reifen zum Test mitgenommen. Der Grund, in Bahrain wird man jetzt auch dieses Wochenende C1 bis C3 fahren. Und der C4 und der C5 haben sie gesagt, also hat auch Pirelli gesagt, die bringen auf dieser Strecke gar nichts. Und deshalb finde ich gerade so die schnellste Runde zu gehen extrem schwer wieder. Aber ich bin 100% bei dir. Also ich sehe Haas jetzt auch am nächsten Wochenende und wahrscheinlich auch in Jeddah eine Woche drauf, sehe ich Haas definitiv nicht. Ja, mit Glück, vielleicht bringt man ein Auto ins Q2. Aber ich könnte, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Haas mit beiden Autos im Q1 liegen bleiben und auch im Rennen keine großen Chancen haben werden.
Yep, ich glaube auch, dass der Bahrain Grand Prix noch nichts für Haas sein wird, um zu glänzen. An der Stelle sei gesagt, zwecks der kombinierten Rennrunde, deswegen, oder schnellsten Runde, deswegen heißt es kombiniert, wurde alles mal auf C3 glatt gezogen. Pirelli hat gesagt, der C3 zum C4 oder C4 bringt einem ungefähr 6 Zehntel oder ein bisschen mehr als 6 Zehntel, die addieren wir auf. Also da nicht wundern, wenn wir ab und an mit verschiedenen Zeiten kommen, das sind dann die glattgezogenen, dass wir einfach Vergleichswert haben. Weil, wie du sagst, mir hier ein paar sind mit C4 gefahren, die meisten mit C3, C5 hat jetzt gar keiner drauf, aber dass man da eben so ein bisschen Kräfteverhältnis vielleicht noch ableiten kann. So, wir haben, und ich habe es gerade angeteasert, so ein bisschen Sauber. Abwärtstrend im letzten Jahr, jetzt schaut's Auto gut aus, man hat einen neuen Teamsponsor inklusive neuen Namen. Neustart? Fragezeichen oder eher so, wir überbrücken jetzt mal hier die ganze Geschichte, bis Audi endlich da ist. Was ist dein Testeindruck von Haas? Von Sauber Steak F1 Team.
Also erstens mal, das Auto auf der Strecke Boah, ist das geil. Ey, ich muss wirklich sagen, die sind am Mittwoch sehr früh rausgefahren, gingen auf die Strecke und ich fand, dieses Auto sah so geil aus. Also hat mich wirklich richtig umgeworfen, dieses Schwarz-Neon gefällt mir sehr gut. Aber das Aussehen, wie es mir gefällt, ist nicht der Punkt, wie die WM entschieden wird. Für mich schwer zu sagen, ich greife ein bisschen vor jetzt, tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, da werden jetzt die einen überrascht sein, werde ich dann schon noch drauf eingehen. Alpine, Sauber, Williams, die drei Teams, die werden sehr, sehr, sehr nah beieinander sein. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es dann halt wirklich so ist, ein Boxenstopp, ein Rad klemmt, man verliert eine Sekunde und verliert drei Plätze. Genau bei diesen drei Teams, glaube ich, wirklich sehr knapp. Man kann bei Sauber nicht davon ausgehen, dass die jetzt wie Aston Martin letztes Jahr jetzt plötzlich um die Spitze mitfahren würden, auch wenn ja Zhou Guanyu am Freitag am letzten Testtag auf Platz 3 gefahren ist. Ich habe wenig von ihnen gehört, aber ich gehe davon aus, man wird im Mittelfeld, hinteres Mittelfeld so sein, kann eventuell auch mal gegen vorne ein bisschen stören. Die Datenpace sieht sie auf Platz 8 im Moment etwa 1,45 Sekunden pro Runde hinter Red Bull und sozusagen etwa 15 Hundertstel pro Runde vor Haas. Also kein großer Sprung gegen vorne, aber ich glaube auch nicht, dass sie gegen hinten jetzt wegfahren werden.
Ja, ich muss mich da mit dem Eindruck leider anschließen. So richtig überzeugend war es nicht. Auch wenn man bedenkt, ja, Zhou war ja am letzten Testtag ganz vorne, war schon eher Richtung Qualifying, sind waren C4, waren auch gute Verhältnisse. Liebe Fans von Sauber, da bitte nicht allzu viel Hoffnung reinlegen. Ich denke auch, wer das wird wieder hinten ausgemacht werden, die ganze Geschichte. Spannend wird es da für die zwei Fahrer. Mit Carlos Sainz sind wir schon mal drauf eingegangen. Da geht es definitiv um die Zukunft. Und zwar nicht nur für Zhou, auch für Bottas. Die müssen sich die Seele aus dem Leib fahren, um einen Platz nächstes Jahr noch zu bekommen. Vielleicht geht ja über den Weg ein bisschen was für Sauber.
Ja, das ist schon so meine Hoffnung, gerade Bottas. Aber wenn ich dann wieder schaue, was du ja vorhin angesprochen hast, mit dieser schnellsten Runde im Test, haben wir Zhou auf 10 und Bottas auf 18. Nochmal zum Sagen, wir wissen es nicht, aber ich hoffe wirklich, dass Bottas jetzt wieder ein bisschen kommt und irgendwie jetzt wieder ein bisschen motiviert ist. Er hat gesagt, er schielt zu Mercedes, hat wahrscheinlich auch eine gewisse Hoffnung und ich hoffe wirklich, dass der Typ sich ein bisschen steigern kann jetzt und dass man eben bei Sauber einfach, ich erwarte sie nicht jedem Rennen in den Top 10, aber dass wenn dann mal die Chance auch besteht, dass man sagen kann, hey, sie haben geliefert, Bottas hat mehr gezeigt, als in dem Auto drinsteckt und das ist die Erwartung, wo ich an die beiden Fahrer habe. Und dass man vielleicht so trotzdem Sauber ab und zu mal in den Punkten sieht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das Mittelfeld hat sich doch nochmal zusammengeschoben. Und wenn da ein Safety Car in der richtigen Phase kommt, was auch immer, aber da muss Sauber einfach bereit sein. Und da braucht es auch zwei Fahrer, die bereit sind, um dann die wichtigen Punkte für Sauber zu holen.
Aussage setzt, kann man abschließen. Weiter mit dem nächsten Team, was eher in der Winterpause mit seinem Namen auf sich aufmerksam gemacht hat, nicht zwingend letztes Jahr mit Leistung. Zum Ende hin wird es besser. Alpha Tauri bzw. neu die Racing Bulls mit Danny Ricciardo und Yuki Tsunoda. Ja, es sind Aussagen noch gefallen zu den Teamnamen. Teamnamen sind wie Kindernamen gefallen, nicht jedem und. Kann man sagen, ja, wenn aber die komplette Formel-1-Welt sich darüber Gedanken macht, dass solche Teams so ein bisschen die Authentizität verlieren können, weil solche Namen kommen, dann kann man sich nicht hinstellen und sowas sagen. Dann lasst das vielleicht auch besser mal unkommentiert. So zumindest meine Meinung. Egal, wichtig ist, was sie auf der Strecke leisten. Und wenn man sich das anschaut, bei den Racing Bulls, es waren zumindest soweit keine größeren technischen Defekte da. Man ist die 6 meisten Runden gefahren, war da gut mit dabei. Michi, wie hat es denn mit der Performance ausgesehen? Ebenfalls gut dabei oder eher wieder, muss man sich eher wieder nach hinten orientieren? Und der Frage vorweg, weil man ja so ein bisschen Angst hatte, dass Know-how-Transfer von Red Bull stark stattfinden wird. Zero Pot, haben wir jetzt nur Red Bull gesprochen? Bei den Racing Bulls auch oder nicht?
So viel ich weiß nicht. Ich habe keine Zero Pots bei den Racing Bulls gesehen und ich denke mal, dann werde ich auch richtig liegen. Ansonsten wäre mir das wohl aufgefallen. Ja, gerade Zach Brown, der Teamchef von McLaren, schießt sehr stark gegen die Racing Bulls. Er ist überhaupt nicht überzogen von den ganzen Aussagen. Man sei abgetrennt von Red Bull und technisch gesehen. Und ich muss sagen, jetzt nach den Tests gehe ich schon, kann sein, dass Red Bull und Racing Bull da schon ein bisschen zusammen gearbeitet haben, weil die Tests haben mich überrascht. Racing Bulls wirklich gut mit dabei. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Fahrduo. Tsunoda, Ricciardo, du hast Tsunoda, der für mich auf dem aufsteigenden Ast ist. Ich glaube, der hat schon verstanden, der kann kommen. Ricciardo, ein alter Hase, letztes Jahr keine Tests gefahren. Und ja, wenn man da auf die Performance-Tabelle schaut, dann muss man einfach auch sehen, die Racing Bulls sind auf Platz 5, auf Platz 6. 500stel hinter McLaren. Klar, McLaren kommen wir noch dazu, aber hey, das ist stabil. Man ist vor Williams, man ist vor Sauber, man ist vor Alpine, man ist von Haas. Ja, sieht gut aus. Ich möchte es ihnen gönnen. Das Auto in den Toro Rosso-Farben, für die, die Toro Rosso noch kennen, sehr schön, gefällt mir. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, aber ich sage jetzt mal voraus, wenn die Racing Bulls am nächsten Wochenende vor McLaren ins Ziel kommen, dann wird hier wahrscheinlich Zach Brown dann doch nicht gerade happy sein und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann da wieder Untersuchungen und alles kommen. Ja, Racing Bull, Red Bull, man weiß es halt wirklich nicht so genau, aber ich will mich da gar nicht festlegen. Ich will geile Rennen sehen und der Rest muss dann die FIA lösen. Aber Zach Brown ist ja eigentlich keiner, der einfach, wer das, bin ich jetzt echt ein Christian Horner, Toto Wolff, da sagt man ja, ihr seid immer nur am gegen die anderen. Von Zach Brown ist man sich das nicht gewöhnt.
Ja, obwohl er auch schon dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also so ist es schon auch. Wird man sehen. Also bei den Racing Bulls ähnlich ja wie Situation bei Sauber, fahrertechnisch zumindest. Beide haben für nächstes Jahr noch keinen Vertrag. Man weiß, Liam Lawson steht irgendwo in den Startlöchern für 25. Also da wird es auch entweder Danny Ricks letztes Jahr oder Yuki Tsunoda muss schauen, wie er weiterkommt. Auch hier beide schielen wahrscheinlich schon so ein bisschen auf das Cockpit von Perez, falls das dieses Jahr in die Hose gehen sollte. Auch hier wird es spannend zu sehen sein. Klar, für die Racing Bulls, dass es ruhig bleibt in die Richtung Know-how-Transfer. Schon mal gut, dass sie nicht mit Zero Pot angekommen sind, weil sonst dann das Red Bull und die Racing Bulls die einzigen Teams gewesen wären. Dann hätte es ganz schön gewaltig gekracht, glaube ich. Von der Performance her, das wird man sehen, wie nah sie an McLaren dran sind. Dass du sie gleich direkt hinter McLaren nennst, glaube ich, ist für mich ein bisschen erschreckend, dass McLaren so weit hinten angesehen wird. Aber gut, hatten auch nicht den allereinfachsten Test. Wer den schwierigsten Test hatte, zumindest von der Rundenanzahl, da sind sie nämlich die letzten, war Williams. Wenn ich mir so die Defektliste von Williams anschaue, ich meine, klar, die Tests, die Autos sind nicht groß verändert und man weiß, was kommt, die werden davor schon zusammengebaut, mehr oder minder, und durchgelaufen. Aber Williams war dreimal dabei mit größeren Sachen, Benzinpumpe, Antriebswelle, Brake-by-Wire. Am Ende schafft man es auf 299 Runden. McLaren als hat immerhin 29 Runden mehr gefahren auf Platz 9. Gerade der Mittwoch mit nur 61 Runden ging ein bisschen in die Binsen. Das Ziel von Williams aufzuschließen ans Mittelfeld, also raus aus dem hinteren Mittelfeld, ran Richtung Alpine, Richtung Aston Martin und so weiter und so fort. Machen da die Tests Hoffnung oder würdest du die Williams-Fans und Sympathisanten da etwas einbremsen nach dem Test?
Nein, ich würde sagen halt der Test. Man muss sagen, ja, der Mittwoch verlief scheiße. Man hat, wie du gesagt hast, 11.39 Uhr hatte Albon seinen Defekt, 15.38 Uhr hatte Sargent seinen Defekt. Und deshalb einfach auf Tag 1 gesehen hast du 61 Runden, aber der Donnerstag und der Freitag mit 117 und 121 Runden, da gehören sie vorne mit dazu. Und wenn du einfach einen Tag hast, der scheiße läuft, ist das bei drei Testtagen beschissen, ja. Aber aus meiner Sicht jetzt nicht besorgniserregend, dass man jetzt sagen müsste, hey, bringen die irgendwie überhaupt am nächsten Donnerstag, ja, kommen wir dann noch dazu zum Programm, am nächsten Donnerstag in den Free Practice überhaupt ihr Auto raus. Denke ich jetzt mal, müssen wir bei den Williams-Fans und den Sympathisanten, wo ich ja selber auch bin, nicht allzu groß und Sorgen machen. Was die Pace angeht, man hat bei den Tests als Siebter abgeschlossen und auf Platz 7 fährst du ja Platz 13, 14 dort herum wahrscheinlich und auch da wieder enges Mittelfeld, da reicht dir ein Update, das kommt oder irgendwas und schon bist du vorne mit dabei. Top Speed war wieder super von Williams, der funktioniert wie jedes Jahr und ich gehe wirklich davon aus, dass Williams diese Saison ein bisschen weiter vorne sein wird, als sie in letzter Saison waren. Ich gehe auch davon aus, dass Sargent diese Saison besser abliefern wird wie letzte Saison. Albon sowieso und ja, ich bin ja selber, ich mag Williams, ich glaube jeder Formel 1 Fan mag Williams, das ist Tradition, das ist Formel 1 und das ist Geschichte und deshalb, ich freue mich und ich gehe davon aus, dass Williams da im Mittelfeld mitfahren wird und sicher ab und zu auch wieder Punkte einfahren kann. Und hey, man weiß letzte Saison, wo es in Silverstone muss plötzlich geheißen hat, hey, mit dem neuen Update eventuell fahren die um Podest mit und dann kam das Free Practice und du hattest plötzlich Albon gewinnt das Free Practice. Klar, am Schluss haben sie es leider nicht geschafft aufgrund vom technischen Defekt und dem Boxenstoppfehler, aber hey, ein, zwei Updates und plötzlich fährt Williams mit und wenn Williams aufs Podest fährt, vor Spielberg, alter, glaub mir, dann bezahle ich den Spielberg so eine fette Runde auf, das, weil es einfach so geil wäre.
Ich werde dich dran erinnern. Hast du denn in Spielberg dein Signature-Outfit von heute auch dabei? Er sitzt im neongelben Mercedes-Lewis-Hamilton-Outfit gerade da, für alle, die nicht sehen können, also alle außer mir.
Ja, du, ich werde sicher meinen Hamilton-Merch mitnehmen, weil in Spielberg, da brauchst du Leute, wo im Hamilton-Merch herumlaufen, weil ansonsten ist das so langweilig. Alle feiern und alle sind glücklich. Und wenn du mit dem Hamilton kommst, dann kassierst du auch mal einen dummen Spruch. Und das Geile ist, wenn du dann zu denen hingehst und mit denen redest, dann kannst du sicher sein, am Schluss stehst du mit dem Bier in der Hand bei denen und redest und hast es gut. Das ist ja das Geile. Ja, mein Hamilton-Merch wird mitkommen. Da können die Spielberg-Holländer sich ganz, ganz sicher sein.
Schnorrer-Tipps bei Michi. Wunderbar. Frage, um zurück aufs Testgeschehen zu kommen. Du hast gesagt, du traust Williams schon einen Schritt zu, so ein bisschen wieder aufzuholen, den Step Richtung richtiges, eingefleischtes Mittelfeld zu machen. Ist es denn jetzt eine Frage, dass Williams eher den Fortschritt gemacht hat oder sind sie näher dran, weil Alpine den Rückschritt gemacht hat? Der Alpine-Test, und ich kann es nicht sagen, ohne zu grinsen, lief sicherlich nicht so, wie man sich das gewünscht hatte, weil Alpine nicht zwingend von der Zuverlässigkeit, weil da ist man ja auf Platz 8, aber ja relativ gut mit dabei. Man ist alle drei Tage über 100 Runden gekommen. Auch wenn ich mir jetzt so die Defekte anschaue, Gasly hat mal einen Luftdeflektor verloren, recht viel mehr war nicht. Wenn ich mir aber auf die Zeitenliste schaue, dann muss ich ganz schön weit scrollen und das kann ich auch nicht, ohne zu grinsen an der Stelle. Und auf Platz 16 kommt dann Ocon und auf Platz 17 kommt Gasly in der kombinierten Zeitenliste. Schrillen die Alarmglocken bei Alpine oder haben sie von Anfang an gesagt, wir fahren andere Tests oder wir sind gar nicht auf Zeitenjagd irgendwie unterwegs oder was ist los? So weit unten hatte ich sie nicht erwartet.
Also ich bin schon auch ein bisschen erschrocken. Klar, ich als Alpine-Fan kann das ein bisschen aufrollen. Man hat das Auto präsentiert, man hat gesagt, man hat ein gutes Grundkonzept und will ein bisschen die McLaren-Taktik machen. Grundkonzept und dann mit Updates will man das Auto nach vorne bringen. Dann kamen die Tests, auf eine Runde gar nichts. kommt jetzt wieder der Punkt. Ja, klar, die Zeiten wurden jetzt auf C3-Reifen runtergebrochen. Alpine ist das einzige Team, das keinen C4 und keinen C5-Reifen dabei hatte. Also wieder schwer zu sagen. Die Rennpace sieht hingegen auch nicht besser aus. Mit 1,5 Sekunden Rückstand auf Red Bull ist man das neunte Team, einen Zehntel vor Haas. Und dann gibt es noch eine viel besorgniserregendere Grafik, genau, die ich gesehen habe. Reifenverschleiß auf Platz 10 mit fast 3/10 auf eine Runde. Und das wäre eine Katastrophe. Dazu kommt, dass bei Alpine immer noch die Power fehlt. Ist so, muss man nicht diskutieren. Diese 30 PS, die bekommen sie nicht zurück mit dem Renault-Motor. Macht nicht alles einfach. Und dann kamen jetzt noch die Aussagen von Gasly, der gesagt hat, sehr schwere Tests, er sieht Alpine weiter hinten als gedacht. Ocon, der sagt, ja, einer der besten Tests, die er gefahren ist, seit er bei Alpine ist, er sei zuversichtlich. Der Teamchef Flamin, der gesagt hat, ja, das Konzept sei in Ordnung, also sehr viel Unsicherheiten. Ich habe lange mit Silvan darüber geredet, wenn es so ist, dass sie jetzt in Bahrain hinten sind und dann steigen sie sich wie McLaren und fahren in der zweiten Saisonhälfte um Podestplätze mit, dann nehme ich das sofort und das schreibe ich dir hier. Gibt's Alpine, könnt ihr genauso machen. Problematisch wird es dann, wenn dieses Konzept nicht funktioniert. Und man weiß einfach bei den Franzosen, es gibt keine Zeit. Es wird nicht akzeptiert mit 100 Rennen Plan und dann machst du 200 Rennen und 300 Rennen Plan. Also Alpine muss schon schauen. Entweder diese Updates kommen und es funktioniert oder meine große Hoffnung, man hat bei den Tests einfach gar nicht gezeigt, was wirklich im Auto steckt. Wer weiß, ganz, ganz schwer zu sagen, aber ein bisschen enttäuscht muss ich sagen, ja, bin ich, ganz klar.
Da glaube ich, ja, kann man ein bisschen mit flauen Magen auf das Wochenende schauen, und wie du sagst, ja, kein Q3 oder vielleicht auch nur ein Auto in Q2 oder beide sogar raus in Q1. Wie du sagst, die Franzosen haben in der Regel, wie man ja auch mit den ganzen Führungswechseln die letzten Jahre gesehen hat, nicht die allergrößte Geduld. Jo, die Aussagen von Gasly und Ocon so gegensätzlich, da würde ich auch gerne mal wissen, ob man das, auf was denn genau Ocon sich bezogen hat, wenn er sagt, das war ein sehr, sehr guter Test, wenn er am Ende auf Platz 16 landet. Man weiß es nicht, ich kann auch nicht sagen, wie die letzten Jahre für Alpine testmäßig verlaufen sind, ob es da ebenfalls so Technikprobleme gab, wie bei McLaren oder wie Ocon auf diese Aussage kommt, sei es drum. Also Alpine definitiv, ja, so ein bisschen nach dem Test ist für mich schon die größte Wundertüte, ja. mit dem schlechtesten Gefühl tatsächlich, muss ich so offen sagen.
Ich wollte jetzt leider genau dieselbe Aussage machen, Alpine ist für mich auch die größte Wundertüte, ich bin extrem gespannt, sind die wirklich so schlecht, wie sie sich bei den Tests gezeigt haben, oder hat man da doch... Sandbagging gibt es immer. Man hat es bei Mercedes über Jahre gesehen. Wieso nicht auch Alpine? Wer weiß. Vielleicht haben die was gefunden und werden am nächsten Wochenende überraschen. Mich würde es freuen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Daten nicht von irgendwoher kommen. Ja, werden wir sehen, was da von Alpine kommt.
Lassen wir uns überraschen. Und dann... kommen wir in die Top 5, wo wir allesamt uns ein bisschen Hoffnung gemacht haben, dass wir beziehungsweise die vier, die jetzt vor Red Bull kommen, aufschließen konnten, das ein bisschen ausmachen, auch im Platz 2 und wer ist erster Red Bull-Herausforderer. Wir kommen in diesem elitären Kreis zu Aston Martin. Aston Martin, was gab's? Defektemäßig war nicht viel geboten, Stroll hat seinen linken Spiegel mal verloren. Das war es im Großen und Ganzen. Rundenmäßig ist man mit Sauber gleiche Rundenzahl gefahren, ist man auf Platz 4 vorne, also da glaube ich kann man zufrieden sein, Daten hat man genügend gesammelt. Zeitenmäßig, Michi, es ist eng, also du musst echt sagen, nehmen wir mal eben an, so diese Kampfgruppe rum, um Platz 2, da geht es um 1, 2, 3 Zehntel. Lance Stroll fällt ein bisschen ab. Dem fehlt eine Sekunde auf Piastri zum Beispiel. auch hier deine Meinung, Aston Martin vor McLaren? Es wird überall geschrieben, auch irgendwo auf dem Ding mit Mercedes oder Ferrari, oder ist man da noch ein bisschen hinterher? Kann man da gar nichts sagen? Dein Take zu Aston Martin.
Alonso, ganz klar gesagt, man wird im ersten Rennen nicht ums Podest mitkämpfen und da gehe ich mit ihm. Ich sehe Aston Martin im Moment nicht im Kampf um die Podestplätze. Auf eine Runde habe ich das Gefühl, fehlt ihnen was, bin ich schon auch der Meinung. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ist dieses Rennpace-Ranking. Auch da greife ich ein bisschen nach vorne. Wir haben Ferrari etwa eine halbe Sekunde auf Red Bull. Wir haben Aston Martin 55 Hundertstel, also nur 5 Hundertstel hinter Ferrari. Und dann 1,10 bei McLaren. Also Rennpace-mäßig sehe ich Aston Martin sehr stark und sehe sie deutlich vor McLaren, wenn ich dieser Grafik glaube. Und da ich die von Motorsport Total habe, glaube ich dir auch, dass da sicher was dran ist. Und ich habe schon das Gefühl, Aston stärker als McLaren, sicher mal zum Saisonbeginn. Aber doch auch, wie Alonso gesagt hat, sowas wie letztes Jahr glaube ich nicht, dass die schon im ersten Rennen um Podestplätze kämpfen, sofern wir ein normales Rennen haben, wo nicht zwei Red Bulls und zwei Ferraris und weiß nicht was ausscheiden und Safety Car und weiß nicht was. Sonst glaube ich, wird es schwer, aber was ich mal gut finde, Aston Martin hat sich ein bisschen gefestigt, so in den Top 4, Top 5, und das ist gut für die Formel 1.
Da muss man echt mit Vorsicht genießen. Ich habe ein bisschen eine andere Tabelle da, natürlich nicht vom Motorsport Total. Da stimmen jetzt die Zeiten so nicht ganz und gar nicht überein mit dem, was du gerade genannt hast. Aber gut, eben auch da, welcher Stint wurde da genommen und so weiter und so fort. Alles mit Vorsicht zu genießen. Ich habe auch, was ich im Test so gesehen habe, ja, Aston Martin ist auf jeden Fall da, wo sie letztes Jahr waren. Das hat man, glaube ich, nicht groß am Boden verloren. Man sehe auf jeden Fall Alonso in Q3, Stroll, ja, puh. Der, glaube ich, könnte schon als ein oder andere mal mehr zu kämpfen haben, in Q3 zu kommen. Für Punkte sind sie immer gut und wissen, Fernando Alonso, der kann was rausholen. Also die können schon, glaube ich, vorne, also Nutznießer sowieso sein, wenn was passiert. Die sehe ich nicht ganz so weit weg. Das hoffe ich auch natürlich, wenn du zu Aston Martin nichts mehr hast. Und die waren wirklich relativ unauffällig, ja, muss man sagen, in den Tests. Ja, aber also auch, wenn du beim Test nicht ausfällst, ist ja auch gut. Das Team, worauf wir jetzt kommen, ich auch sage, würde ich auch gerne sagen, sind nicht ganz so weit weg. Die sind beim Test leider ein bisschen aufgefallen. Es waren mehr so kleine Kinderkrankheiten. McLaren hatte gerade am zweiten Tag ein paar Probleme. Lando Norris sowohl mit Kupplung als auch Benzinsystem am Donnerstag ging nicht wirklich viel. Gerade mal 87 Runden. Am Ende bist du in der Rundenstatistik auf Platz 9. Gut, zu Alpine fehlt dir jetzt nicht viel. Dir fehlt auch ins Mittelfeld bloß knapp 40 Runden. Das ist in Ordnung. Das kannst du ja am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag nochmal reinholen, die Daten. Vom Zeit-Tableau her, ja, McLaren ist da, wo man sie erwartet hatte. Sie sind aber nicht ganz vorne mit dabei. Also wenn man so die kombinierte Zeitenliste sich anschaut, man hängt irgendwo drin zwischen dem zweiten Ferrari und dem zweiten Mercedes. Michi, was sagen deine Statistiken? So McLaren, zweite Kraft, oder muss man sich eher strecken, wenn man hier von Podestplätzen sprechen möchte? Zumindest mal die erste Zeit. Du hast vorhin schon Alpine erwähnt. Man orientiert sich an McLaren und Andreas Zeller hat ja auch gesagt, man wird es wie letztes Jahr fahren. Man hat einen guten Grundstock dieses Jahr, weit besser als letztes Jahr auf alle Fälle, und die Updates werden wieder kommen. Gelingt der große Wurf? Kann man Red Bull dauerhaft ärgern oder wird es wieder dauern bis zur Zeitpunkt X Europasaison oder ähnliches, bis McLaren voll da ist?
Auch da sehr, sehr schwer für mich zu sagen. Ich weiß, McLaren muss ich aufpassen, was ich da sage. Da meine Freundin habe ich, dich habe ich, da werde ich dann ganz schnell aufgehängt, wenn ich Aussagen mache. Aber ich muss schon sagen, ich sehe McLaren doch eigentlich wie jede Saison man wird beim Saisonstart nicht dabei sein. Also ich gehe auch da wirklich wieder davon aus, dass man beim Saisonstart nicht wie zweite Hälfte letzte Saison um die Pole mitfahren wird, um den Rennsieg mitfahren wird und schon den Totalaufgriff, ich sage jetzt mal, auf Red Bull, Mercedes, Ferrari machen. Ich gehe davon aus, man wird im Kampf mit Aston Martin, Racing Bulls dort drin sein. Gehe aber ebenfalls ganz schwer davon aus, dass man sich über die Saison gesehen wieder nach vorne bringt. Und ja, ich sage halt eben, wenn du in der KWM Zweiter, Dritter werden willst, solltest du halt einfach ab dem ersten Rennen abliefern. Und da bin ich mir bei McLaren schon ein bisschen unsicher, eben gerade auf diese Rennpace gesehen. Wenn diese Statistik stimmt, dann ist man halt trotzdem eine Sekunde hinter Red Bull und hat noch vier andere Teams vor sich. Schwer zu sagen, ich bin kein Fan von McLaren, aber ich wäre ihnen dankbar, wenn sie von Anfang an dabei sind und es durch das zum Kampf kommt, sei es dann halt zwischen Mercedes, Ferrari und McLaren, oder man kann mit Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull rechnen. Wäre geil, wir werden sehen. Aber auch da, es ist für mich auch eine Wundertüte. Es ist wie so oft, dass dieses Alpine-McLaren-Wundertüten-Teams, hey, bringen sie es hin, bringen sie es nicht hin, wir werden sehen. Und ich bin natürlich extrem gespannt auf Oscar Piastri, Rookie-Saison durch. Und ich glaube wirklich, Norris wird diese Saison verdammt schwitzen. Der wird doch nochmal 2-3 Liter Schweiß mehr verbrauchen, als er letzte Saison gebraucht hat. Da bin ich mir fast sicher.
Ja, nachdem es natürlich mein Team ist, habe ich es natürlich alles konsumiert und verfolgt, so quasi was ging. Wenn die wenigen McLaren-Fans, die zuhören, dann eine Meinung haben wollen, ich denke, zwischen Platz 4 und Platz 10 sollte man sie einreihen. Mich würde ein Podest gerade in Bahrain wirklich sehr überraschen. Ich gehe da eher davon aus, man kann eventuell den zweiten Ferrari und zweiten Mercedes ein bisschen ärgern. Ob es vielleicht viel mehr erreicht, weiß ich nicht. Jeddah, muss man dann schauen, wie es so läuft. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr viel besserer Grundstock da als letztes Jahr. Und dementsprechend, wie du sagst, wenn man in der Konstrukteurswertung die ersten Rennen nicht so viel verliert nach ganz vorne, dann kann man mit einem Update, denke ich, sich schon auch wieder ganz vorne mit reinspielen, das von Bahrain, oder in Bahrain Red Bull gleich ärgert und Ferrari im Zaun hält und Mercedes komplett. Das sehe ich gerade nicht so, aber auch hier natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. McLaren war nicht einer der wenigen Teams, unter anderem auch wie Alpine, die keinen C4 und keinen C5 dabei hatten. Von daher mal schauen.
Weißt du, wie viel da McLaren letztes Jahr in Bahrain wurde? Was die Endrangierung von McLaren letzte Saison war?
17 und 15 würde ich jetzt mal tippen.
Oscar Piastri ist nach 13 Runden ausgeschieden und Lando Norris wurde 17. mit 2 Runden Rückstand und das war gleichbedeutend letzter. Also,
ja.
Wie gesagt, und das sage ich halt einfach, wenn du angreifen willst gegen die Top-Teams, dann solltest du genau so einen Saisonstart einfach verhindern. Auch wenn es dann nur 3-4 Punkte sind, aber 3-4 Punkte sind was anderes, als einfach mal einen groben Nuller einzuholen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Übrigens auch im zweiten Rennen hatten sie 0 Punkte, da waren sie 15. und 17. Also das sieht man schon, McLaren war verdammt weit hinten. Aber das ist dann die Hoffnung, wo ich ein bisschen bei Alpine habe. McLaren konnte mit den Updates dann extrem nach vorne pushen. Und ja, wer weiß, also bin sehr gespannt, was da McLaren liefern kann in dieser ersten 2-3 Rennen.
Nicht nur du. Gespannt bin ich da auch auf den letzten Dritten in der Konstrukteurswertung, Ferrari. Ferrari hat beim Test zeitmäßig ein bisschen fliegen lassen. Auch rundenmäßig war man mit den zweitmeisten Runden gut mit dabei. Keine Defekte, kein gar nichts. Sowas würde man sich sicherlich unter der Saison auch mal wünschen bei Ferrari. Aber da kann ich gleich auch vorweg sagen, Ferrari hat C4 dabei gehabt und hat sie auch verwendet. Wenn du das Ganze eben ein bisschen aufaddierst mit dem Korrekturfaktor von Pirelli, dann hat Sainz in allen 3 Tagen die schnellste Runde gefahren und Leclerc seine langt für Platz 5. Hat man denn bei Ferrari eventuell, um einfach mit einem guten Feeling ins Jahr zu gehen, vielleicht dann doch 5-6 Liter weniger Sprit dabei gehabt als andere? Sind sie Red Bulls erster Herausforderer? Wie siehst du die Lage in Maranello?
Positiver Winter, bin ich mir sehr sicher. Man hat ein gutes Auto, man hat ein gutes Grundkonzept. Man ist die Tagesbestzeit am Freitag gefahren. Freitag schon immer so ein bisschen der Tag, wo man sagt, die ersten Teams zeigen ein bisschen, was sie haben. Man hat Trainingsbestzeit über alle 3 Tage gefahren. Ferrari ist nicht an einem Punkt, wo ich jetzt davon ausgehe, dass die nächstes oder dieses Wochenende nicht ins Q3 kommen oder so. Die werden ums Podest mitkämpfen. Ob sie um die Pole mitkämpfen, wissen wir nicht. Und was natürlich geil war, ist die Aussage von Vasseur. Auf eine Runde haben sie ihn gefragt, aber sie haben ihn dann auch zu der Pace, Rennpace gefragt. Und er hat gesagt, wenn Red Bull mit 20 Kilogramm Benzin gefahren ist, dann sind wir verdammt gut in Form. Aber wenn sie mit 80 Kilogramm gefahren sind, dann sind wir nirgendwo. Und das ist eigentlich genauso diese Aussage, auf die will ich wirklich nochmal eingehen, wie die Tests zu bewerten sind. Fred Vasseur, Teamchef von Ferrari, hat keine Ahnung, was hat Red Bull wirklich gezeigt, wie viel Benzin hatten sie im Tank und alles. Und das ist so das Schwere aus den Tests rauszulesen. Aber Ferrari ist Stand jetzt sicher nicht abgeschlagen. Die haben im Winter nichts falsch gemacht. Ob es reicht, um gegen Mercedes anzugreifen und gegen Red Bull sowieso, werden wir dann am nächsten Freitag sehen, wenn es dann im Qualifying ist. Und dann in dem Moment werden alle Teams offenlegen, das ist das, was wir haben.
Ist auch mein Gefühl an der Stelle. Ferrari kann, glaube ich, schon vorne ein bisschen erstaunen und ein bisschen ärgern schon. Ich könnte mir durchaus vorstellen, auch, dass einer Perez knacken könnte. Für einen ganz großen Wurf, ja, puh, schwer zu sagen, aber wie du gerade gesagt hast, wenn Fred Vasseur keine Ahnung hat, was Red Bull gemacht hat, dann ist es eben, was wir hier machen, auch reines Raten ins Blaue. Leider ist es nicht mehr, aber sehr, sehr unterhaltsam, wie ich finde. Du hast ja gesagt, Mercedes wäre zum ersten Mal die Messlatte, wenn wir uns das anschauen. Mercedes hatte auch eigentlich einen relativ ruhigen Test. Aber ja, die sind meisten Runden gefahren, ein paar mehr als Alpine und McLaren waren es auf alle Fälle. Wie hat denn Mercedes dieses Hamilton aus jetzt verkraftet? Wie hat man sich an der Strecke gegeben? Und ja, und auch das Thema Entwicklung. Wann glaubst du, kommt denn der Punkt, dass man Lewis Hamilton nicht mehr mit einbeziehen wird? Einfach, dass er keine Daten mit zu Ferrari nehmen kann.
Ich will noch ganz, ganz kurz noch mein letzter zu Ferrari sagen. Wenn Ferrari liefern will, dann muss es einfach auch nicht nur beim Fahren funktionieren, sondern es muss auch an der Box funktionieren, es muss strategisch funktionieren und die Fahrer und das Team müssen beide wissen, was sie machen. Und das will ich sagen, das ist für mich das, was für Ferrari entscheiden wird, weil sie können sogar das beste Auto haben, sie können stärker als Red Bull sein. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie einfach wieder keine Chance haben, weil sie es dann irgendwo anders einfach verpassen. Mercedes, Wundertüte wie so oft, schwer zu sagen für mich, wo sie genau stehen. Ich gehe davon aus, wir werden den Dreikampf Red Bull, Mercedes, Ferrari haben, obwohl ich sage, Red Bull wahrscheinlich vorne weg und zwischen Mercedes und Ferrari wäre es verdammt knapp. Solide Tests, wunderschönes Auto, gefällt mir extrem, auch auf der Strecke, sieht sehr gut aus. Zwei Top-Fahrer, Hamilton, Russell, das ist ein super Fahrerduo, wenn nicht sogar das beste Fahrerduo, das es im Moment gibt, wenn du auf Erfahrung gehst mit einem Jungspund, das funktioniert sehr gut. Jetzt musst du nur noch das Auto dazu haben und mit diesem Frontflügel, den sie haben einen neuen Frontflügel, der sieht sehr interessant aus und ich sehe Mercedes schon vielleicht über längere Zeit, dass man ein bisschen wieder Red Bull mal ärgern kann. Das wäre ja schon mal was. Zu Hamilton, ich gehe schwer davon aus, in dem Moment, wo es um die Zukunft geht. Also wenn man Teile ans Auto anbringt, die man für nächstes Jahr testet, dann wird man Hamilton nicht mehr groß einspannen, gehe ich mal davon aus. Aber ich denke, es ist auch wirklich ein bisschen abzusehen, hey, wie läuft die Saison, wie gut ist Mercedes, wie gut ist Ferrari und alles. Aber es ist klar, irgendwo wird Mercedes einfach den Strich setzen und sagen, hey, wir setzen nur auf George. Aber George Russell ist ja wirklich auch mittlerweile ein guter Fahrer. Der hat auch seine Erfahrung und der kann dann schon auch dir mithelfen, ein Auto nach vorne zu bringen. Aber es ist klar, ein Hamilton, der fehlt dir, wenn es um die Weiterentwicklung des Autos geht. Deshalb wird es sehr, sehr spannend, was da abgehen wird. Aber ich bin mir sicher, Hamilton ist 100% bei der Sache. Der ist mit seinem Kopf zu 100% bei Mercedes. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, wenn es beim ersten Rennen nicht läuft, mir scheißegal, ich bin ja nächstes Jahr sowieso bei Ferrari. Das glaube ich einfach nicht. Das wird er dann vielleicht in Abu Dhabi sagen, wenn er dort als 12. ins Ziel kommt, wisst ihr was, mir scheißegal, ich gehe jetzt sowieso.
Ja, also schätze ich ihn auch nicht ein, dass er dann sagt, das sitze ich jetzt die dreiviertel Jahr noch durch, dass ich auf Platz 8, 9 ins Ziel komme und dann passt das. Da glaube ich, ist der Ehrgeiz schon da. Ja, Mercedes, es war mit Platz 4 und Platz 7 in Ordnung. Auch hier, klar, die werden nicht alles gezeigt haben. Mal schauen. Kampf um Platz 2 ist auf jeden Fall voll im Gange und wir sind kein Stück schlauer als davor. Was wir wissen, Red Bull weiterhin konkurrenzfähig. Man hat sich von dem ganzen Drumherum und Christian Horner jetzt nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen. Zero-Pod-Konzept ist zumindest kein kompletter Griff ins Klo, kann man so sagen. Auch Haltbarkeit passt, man hat die drittmeisten Runden gefahren. Michi, am Ende Platz 2 für Perez, Platz 3 für Verstappen in der kombinierten Zeitenliste. Red Bull-Dominanz wieder dieses Jahr? Oder hat man ein bisschen Boden eingebüßt, beziehungsweise haben die anderen Werke aufgeholt? Ist es ein bisschen spannender? Ich meine, ich kann mich da an Tag 1 erinnern, als Verstappen irgendwie 8 Zehntel schneller als Norris war auf Platz 2. Hat es das wieder gespiegelt? Oder was erwartet uns? Oder glaubst du nicht, dass es uns sowas dann erwartet in Q3, sagen wir es mal so?
Ja, auf eine Runde kann ich mir wirklich vorstellen, dass man vielleicht Red Bull angreifen kann. Aber auf die Rennpace gesehen, und da muss ich jetzt doch auch sagen, Motorsport Total gibt denen eine halbe Sekunde pro Runde Vorsprung auf den Rest des Feldes oder auf den ersten Verfolger. Und von diese Daten werden auch nicht aus dem Nix gezogen. Da sitzt nicht einer da und sagt, oh, ich schreibe jetzt hier mal Red Bull und als nächstes mache ich mal Mercedes und knall denen eine halbe Sekunde drauf. Red Bull wird brutal stark sein und vor allem Max Verstappen. Also ich gehe davon aus, Verstappen wird top sein. Perez, da sage ich gar nichts mehr dazu. Da will ich auch nichts dazu sagen. Aber Verstappen wird top sein. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass man nochmal so eine Saison wie letzte Saison hatte. Also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass man nochmal so eine unglaublich dominante Saison hinlegt. Aber Fahrer-WM und KWM-Titel, gehe ich jetzt mal davon aus, wird man sich ziemlich sicher erholen. Da würde ich jetzt doch auch noch ein bisschen Geld drauf wetten, aber nie und nimmer mehr so wie letzte Saison. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal passiert. Und ja, ich hoffe es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Definitiv, es wird zwar über Red Bull gehen und über Verstappen, aber ein bisschen enger wäre dann doch ganz schön. Bevor wir in ebenfalls alte Muster verfallen und den ersten Grand Prix tippen, habe ich noch eine Frage an dich bezüglich des Bahrain Grand Prix. Halten denn die Kanaldeckel? Wir hatten doch die eine oder andere Unterbrechung, als sich so ein Ding gelöst hat. Für mich immer wieder unverständlich, an einer Rennstrecke, die permanent ist, wo die Formel 1 jedes Jahr kommt und auch andere Motorsportserien dabei sind, dass sowas passiert. Müssen wir mit einem Chaosrennen jetzt da dort rechnen oder kriegen sie es gefixt?
Also was ja mal wichtig ist, ist, es ging zweimal um denselben Kanaldeckel in Turn 11. Das war ein Kanaldeckel, der sich zweimal gelöst hat und das ist von einem Drainagensystem und man hat schon ganz klar gesagt, wir werden das zubetonieren. Also wurde jetzt Beton draufgeklatscht und somit sollte das am nächsten Wochenende zu keinem Problem führen. Und Bahrain war noch nie bekannt für Probleme. Die werden schon auch schauen, dass da alles funktioniert. Und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass Bernd Mailänder mit seinem Safety Car dann 3-4 Mal richtig über das Ganze reinheizt, um zu schauen, ob auch alles hält. Also, nee, das wird funktionieren. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es groß zum Chaos führt. Gott sei Dank ist in den Tests passiert und nicht erst in den Trainings diese Woche.
Jo, und dann das Thema verkehrte Welt, andere Zeitpläne. Auf was müssen wir uns denn gefasst machen, wenn wir nach Bahrain und Saudi-Arabien schauen bezüglich der Tage, wo gefahren wird?
Also das ist verdammt wichtig für alle, liebe Formel-1-Fans. Denkt daran, gerade wenn ihr vielleicht nicht die sind, die immer alles auf Social Medias verfolgen, das Rennen findet am Samstag statt. Das Ganze hat vollen Grund, beim Saudi-Arabien-GP wird Ramadan starten, deshalb wird am Sonntag kein Rennen gefahren. Und weil man 7 Tage Pause braucht zwischen den Rennen, mindestens 7 Tage müssen dazwischen sein, wird auch der GP von Bahrain am Samstag gefahren. Das heißt, der Zeitplan ist folgendermaßen: Wir werden am Donnerstag FP1 und FP2 sehen. Für die, die es interessiert, 12.30 Uhr FP1. Am Freitag um 13.30 Uhr das FP3. Und dann Freitagabend 17 Uhr Qualifying zur Formel 1. Und am Samstag 16 Uhr dann endlich das erste Rennen. Für alle die, die sich auch für die Formel 2 interessieren, das gilt natürlich auch alles für die Formel 2. Auch die werden einen Tag früher fahren. Und das wird in Bahrain und dann gleich eine Woche drauf, weil es ja ein Doubleheader ist, in Saudi-Arabien zu sein.
Wunderbar, danke dafür. Dann, Michi, Tippspiel geht wieder von vorne los. Neue Runde, neues Glück. Silvan tippt Verstappen, Leclerc, Perez. Jules sagt Verstappen, Hamilton, Norris. Ich sage Verstappen, Sainz, Russell. Viel verschiedene mit dabei. Was sagst denn du? Was nimmst du denn raus?
Verdammt schwer zu sagen. Ich finde es wirklich so schwer, das erste Mal tippen zur neuen Saison. Hey, ich gehe mit einem Doppelsieg von Red Bull, Verstappen vor Perez und sage, Hamilton wird den Mercedes auf Platz 3 fahren. Das ist so der erste Tipp von mir.
Ich bin gespannt, wie es rausgeht. Michi, gibt es zu unserer Testanalyse noch irgendwelche abschließenden Worte von dir?
Ja, ich will jetzt einfach noch mal von dir so ganz, ganz kurz zusammengefasst. Das nehme ich jetzt einfach mal so wunder, was sagst du? Sag mir mal so ganz, ganz kurz, was erwartest du von dieser Formel 1 Saison? Wie, was wird da laufen? Bin voll gespannt, was du jetzt da dazu sagst. So zwischen Rennen 1 und 24, diesem Rekordkalender.
Also ich glaube, dass es schon wieder so einzelne Gruppierungen geben wird. Die Hinterbänkler-Teams 3, dann kommen 3 Mittelfeld-Teams vielleicht und vorne wird es auf jeden Fall ein bisschen enger. Ich habe gerade eben schon gesagt, der Titel kann nur über Red Bull gehen, deswegen rechne ich da schon auch wieder mit des Öfteren mal Verstappen vorne. Nicht ganz so oft vorne, wie wir das letzte Jahr hatten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, es gibt da schon mehrere verschiedene Sieger dieses Jahr, hoffe ich zumindest. Und ich glaube auch tatsächlich, dass gerade in den Mittelfeldteams und Hinterbänklerteams eventuell die Leute so ein bisschen die Nerven durchgehen könnten, wenn die Cockpits langsam vergeben werden. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand, der auf Mercedes-Cockpit zum Beispiel schielt, ein bisschen übermotiviert mal an die Sache rangehen könnte, oder auch das zweite Red Bull-Cockpit, gerade wenn es bei Perez nicht laufen sollte, könnte ich mir schon vorstellen, dass da bei den Racing Bulls auch nicht immer Team Order so umgesetzt wird, wie man sich das wünscht. Ich glaube tatsächlich, da wird es dieses Jahr den einen oder anderen Zwischenfall geben, wo man halt einfach sagt, der fährt ums nackte Überleben und dem ist auch ziemlich egal, weil sein jetziges Team davon hält, dass er das tut.
Danke dir vielmals. Hoffe, du hast da recht und ich würde sagen, ich gehe da sehr mit dir mit und freue mich verdammt. Ich glaube wirklich auch, dieser Punkt mit dieser Silly Season, so viele Verträge, da fahren viele Fahrer um ihr Cockpit, um ihre Zukunft und wird verdammt spannend, bin ich mir auch sicher.
Definitiv. Dann noch ein kleiner Hinweis von mir, weil nach dieser Folge werde ich mich auf meine Couch begeben und Drive to Survive die neue Staffel anschauen. Ich glaube, das wird nächstes Jahr dann eben nochmal besser mit der ganzen Silly Season. Michi, du schon was gesehen von der neuen Staffel oder noch nicht? Kannst du schon ein bisschen was anteasern, ohne zu spoilern?
Ja, kann ich ein bisschen. Ich war ja schon um 19.30 Uhr eigentlich ready, aber Bene war da noch nicht ready und dann habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich noch 25 Minuten Zeit und habe mir die ersten Minuten Drive to Survive reingezogen und muss sagen, die haben mir schon mal gefallen, konnten schon zwei, dreimal lachen und ja, ist geil, es macht einfach Lust auf mehr, es macht Bock auf Formel 1, wenn man am Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag die Tests schaut, dann die ganzen Analysen dazu, ein bisschen vorbereiten auf Podcast und dann noch schnell ein bisschen Drive to Survive. Hey, da ist man so bereit und ja, ich bin jetzt einfach froh, dass unser ganzes Gelaber rundherum und was könnte passieren und wer bekommt einen Vertrag, wo und wer wird Formel 2 Weltmeister, dass das alles vorbei ist. Ab jetzt ist unser Podcast wieder das, was er ist und das ist eine Analyse von den Rennen, wo wir wirklich dann auch euch sagen können, wie es war und nicht immer nur, ja, es könnte und das freue ich mich verdammt und bin verdammt bereit für die Saison und freue mich wahrscheinlich nächsten Montag mit dir da zu sitzen und dann drüber zu reden, wie das Ganze dann auch abgelaufen ist und wie weit wir dann daneben waren mit unserer Prediction für die Tests.
Definitiv. Wir beide sind heiß, Silvan und Jules sind beide heiß, ihr draußen seid hoffentlich alle heiß drauf. Schauen wir mal, was kommt. Ich werde jetzt die Woche verkürzt für Drive to Survive, dann geht's ins Rennwochenende, dann hören wir uns. Ihr hört uns am Dienstag, sagen wir es mal so, wie ihr es gewohnt seid. Wir beide sehen uns am Montag. Michi, danke schön für deine Analyse, für deine Zeit. Wie immer, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank an dich wieder mal. Es war super.
Gerne, und du weißt, was kommt. Die Folge beende ich standesgemäß mit dem wunderschönen Satz Let's race und habe die Ehre.
Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.